SWR Kultur. Gespräch. Am Mikrofon Silke Arning. Zu Gast heute ein Schweizer Künstler, der viele Seiten anschlägt. Er ist Komponist, er macht Musiktheater und führt Regie, er ist Musiker, Gitarrist und Sänger. Und er ist Autor, weil er auch die Texte zu seinen Projekten, zum Beispiel zu seinem neuen Musiktheater, selbst schreibt. Für die Deutsche Oper hat er 2019/20 die Late-Night-Show kuratiert unter dem Titel »Macht den Künsten«. Und das sagt schon viel über das Selbstverständnis von Elia Rediger aus, der sich gern einmischt, auch schon mal die Politik ganz konkret aufmischt. Hallo, Herr Rediger, herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo, hallo.
Herr Rediger, auf Ihrer Homepage, da stellen Sie sich unter anderem vor als Realisateur. Das fand ich einen ganz interessanten Begriff irgendwie so. Was realisieren Sie?
Ja, viele Ideen. Ich glaube, ich gehöre zu dieser Generation von Künstler und Künstlerinnen, die ziemlich holistisch ihr Zeugs machen und machen dürfen. Und das liegt in unserer Generation, glaube ich. Und deswegen sind mir irgendwann die Namen ausgegangen, was ich da aufzählen soll. Und deswegen kam irgendwann dieses Realisieren und Realisateur, eigentlich auch aus dem Französischen, ganz naheliegend dazu, wo ich dachte, ja, man probiert sozusagen Ideen in die Welt zu bringen.
Und welche Rolle spielt die Kunst dabei?
Wahrscheinlich die höchste. Also für mich ist das die Kapelle, das Medium, mit der wir in der Gesellschaft unterwegs sind, oder ich als Künstler zumindest, mit dem ich wirken kann als Mensch. Und darin sehe ich ein großes Potenzial für alle Künstlerinnen und Künstler, tätig zu sein.
Macht den Künsten, so haben Sie ja damals die Late-Night-Show kuratiert unter diesem Titel. Das heißt ja, Sie haben eigentlich offensichtlich auch das Vertrauen, dass Kunst die Macht hat, etwas zu verändern. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Ein Versuch, immer und immer wiederkehrend, es zu probieren. Das habe ich die Erfahrung gemacht. Und in meinem Wirken, glaube ich, im Kollektiv auch als Künstler auf anderen Kontinenten, merke ich schon, dass Kultur und Kulturtraditionen auf jeden Fall ein großes Einwirken haben. Und Werke und Kunst sind für mich natürlich eine Form dieser Kultur. Und Kultur kittet die Gesellschaft und bringt sie zusammen, ist ein humanistisches Manifest in meinem Sinne. Und da sehe ich großes Potenzial in der Kunst, ja, auf jeden Fall. Also kurz gesagt, ja, ich habe mehrmals erlebt, dass Kunst irgendwas bewegen kann.
Vielleicht können wir da gerade einsteigen über eine Kunst, die sich einmischt und tatsächlich auch etwas verändern kann. Was war denn das zum Beispiel? Was haben Sie dann beobachtet?
Also wir als Kollektiv von Group 5050 haben uns eigentlich genau zu dem Zwecke gegründet, um historische Fakten in einer kunstvollen Art den Leuten um die Ohren zu hauen. Das haben wir mit The Ghosts Are Returning, wie auch mit Ecosystem, was wir jetzt auf Tour sind, in Afrika, im Kongo, wie auch hier, gemacht. Und da haben sich gewisse Dynamiken entwickelt, die schon immer sehr interessant waren zu beobachten, wie sozusagen Kultur und Kunst auch als Softpower in der Gesellschaft doch eine wichtige Funktion übernimmt. Also ich muss vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, das ist jetzt ein bisschen
grob. Nee, das schauen wir uns jetzt mal genau an, weil das total spannend ist, was Sie da gemacht haben. Also aktuell eben dieses Projekt Ecosystem mit der Group 5050, aber Vorgängerprojekt war The Ghosts Are Running. Und da ging es ja im Prinzip um das Thema koloniale Raubkunst, die Debatte, die da auch schon seit Jahren um dieses Thema geführt wird, um die Rückgabe dieser Kunst, aber auch um die Rückgabe menschlicher Überreste aus kolonialen Kontexten. Und bei Ihrem Projekt, also The Ghosts Are Returning, da ging es tatsächlich um Skelette, die aus dem Kongo nach Genf gekommen waren. Worum ging es da genau?
Bei The Ghosts Are Returning ging es um, genau gesagt, 7 Human Remains oder Ancestor Remains, wie man jetzt gern sagt, die in den 60er Jahren von einem Schweizer Arzt entführt wurden nach Genf und da groß gefeiert wurden. Als er hat da mit denen sozusagen sich feiern lassen, wie wichtig diese Überreste sind. Und wir sind auf diesen Vertrag gestoßen, der die Universität von Genf mit der Universität von Lubumbashi abschließen wollte, um sozusagen die Lagerung dieser Human Remains, dieser menschlichen Überreste in Genf zu belassen und jedoch den Besitz nach Lubumbashi zu befördern. Und das war uns halt in keinster Weise recht, weil das wäre im Prinzip auch ein Präzedenzfall für alle weiteren Rückführungen und ein Präzedenzfall auch für Universitäten untereinander, dass als Vertragsentwurf weiter zu feiern. Und deswegen haben wir...
Also die Rechte an diesen Human Remains, die sollten bei der Universität bleiben? Nee, nein, die sollten also, da bleiben, aber die Rechte gingen nach Lubumbashi. Suchen.
Genau, der Besitz wäre nach Lubumbashi an die Universität übergeben worden, aber der Ort, wo sie gelagert werden, wäre in Genf geblieben. Und somit würde sich eine Situation ergeben, die man vielerorts sieht, dass Sachen nicht, also sich nicht ändern, aber einfach so per Vertrag sozusagen der Besitztum irgendwie geändert wird und sich eigentlich an dem Sachverhalt nichts ändert, dass diese Human Remains nicht nach Genf in eine Schuhschachtel ins Lager gehören, sondern zu ihren Verwandten zurück, da wo sie entführt worden sind.
Ja, genau, deswegen, das ist ja so ein Thema, wie gesagt, das wird ja überall diskutiert, auch in Deutschland auf zwischenstaatlicher Ebene oft so, dass die Betroffenen eigentlich nicht vielfach, aber doch auch ja immer wieder auch nicht gehört wurden. Das ändert sich so ein bisschen. In Ihrem Fall sind Sie ja dann tatsächlich mit Ihrer Initiative auch in den Kongo gefahren, zu dem Volk der Mbuti. Wie ist das dann abgelaufen?
Ja, der Vorteil ist, wir als Künstler haben wie und Künstlerinnen haben diesen direktesten Bezug und können halt durch Musik und durch Kunst halt direkt Kontakt aufnehmen. Und das hat halt ermöglicht, dass wir neben diesen akademischen Diskussionen und auch politischen Diskussionen halt wirklich die Leute direkt befragen konnten, was wollt ihr mit diesen Human Remains? Und das hat zu einem sehr direkten Austausch geführt, der dann auch eine Dynamik eingenommen hat, dass Genf, die Universität Genf, sich bereit erklärt hat, grünes Licht zu geben, dass diese möglichst schnell aus Genf sozusagen wegkommen und in kongolesische Besitz übergehen. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Prozess als Musiktheater und als Kunstgruppe begleitet und den Druck aufrechterhalten, damit diese Bewegung bleibt und dass da Dynamik drin bleibt. Und im jetzigen Moment, also das ist jetzt nach der letzten Tour, wir waren gerade in Genf, nach verschiedensten Gastspielen in verschiedenen Städten, auch im Kongo, hat sich halt gezeigt, dass jetzt die kongolesische Seite auch nochmal diskutieren muss, wie diese Entgegennahme sozusagen stattfinden soll. Also es ist ein sehr offener Bezug aus der Kunstperspektive auf einer paritätischen Art und Weise, wie wir jetzt mit kongolesischen Musikerinnen und Musikern und europäischen Musikerinnen und Musikern diesen wie so eine Art ein Kontrollorgan auf diese Dynamik haben und das antreiben können, weil eben die akademischen Kräfte da oft stecken bleiben. Da steckt auch viel Profilierungswahn drin, dass halt Universitäten nach heute natürlich voneinander profitieren wollen. Es ist nicht zu verleugnen, dass natürlich immer noch ein Ungleichgewicht besteht, dass eine Universität in Lubumbashi natürlich darauf angewiesen ist, auf Fördertöpfe, die aus Europa kommen, sodass sie gar nicht teilweise oder nur unter vorgehaltener Hand natürlich eine paritätische Diskussion betreiben können. Das würde natürlich im offenen Diskurs niemand so zugeben.
Sie haben sich da sozusagen anwaltlich eingebracht, sich das richtig so als Künstlerinnen und Künstler. Wie konnten Sie denn da in einen Dialog treten oder was haben Sie auch von Ihrem Gegenüber erfahren können? Vielleicht auch andere Sachen, als wenn es so ein akademischer Diskurs ist.
Ich glaube, es war ein sehr menschliches Aufeinandertreffen. Jetzt mit den Mbuti und mit Ecosystem haben wir wie diese Diskussion weitergeführt, weil wir gemerkt haben, dass die Diskussion noch nicht zu Ende ist. Das sind 7 Human Remains. Doch wo steckt das wirkliche Verlangen von dieser Community jetzt in Nordkongo, wo wir waren? Und da hat sich auf jeden Fall ergeben, dass sie ganz klar definieren, sie wollen ihr Habitat, ihr Waldstück, wo sie wohnen. Sie sind Waldbewohner, nicht angesiedelt, dass sie das in Sicherheit bringen wollen. Und Ecosystem ist eigentlich das Folgestück, wo wir probiert haben, auch mit diesem Stück in Europa Stimmung zu machen, wie auch im Kongo, dass sie ihr Landstück sozusagen der kapitalistischen Kräften entziehen können und dass da ihr natürlicher Habitat gesichert werden sollte. Und da probieren wir natürlich wie eine Weiterführung dieser Schritte aufrechtzuerhalten, dass die Leute wissen, wir haben sie auf dem Radar. Der Gouverneur weiß, dass es dieses Stück gibt. Es gibt sozusagen politische Kräfte, die wissen, dass wir ein Auge drauf haben, dass die Mbuti-Community Anrecht auf ihr Habitat hat.
Also da gibt es auch offensichtlich dann einen inneren Zusammenhang zwischen der ja, kolonialen Vergangenheit und den aktuellen Problemen, die dieses Volk jetzt gerade im Kongo hat.
Auf jeden Fall. Also die Ausbeutung und die Systematik von Ausbeutung kann man direkt rückführen auf koloniale historische Geschichte, ja.
Aber könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, Herr Rediger, einfach so ein bisschen praktisch. Also ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Sie können ja nicht anrufen und sich anmelden und sagen, wir möchten gerade mal mit Ihnen über dieses Thema diskutieren. Also wie haben Sie da sozusagen versucht anzuknüpfen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen?
Also wir als Group 50/50 haben sie besucht. Wir sind einfach da hingereist und haben diesen Weg auf uns genommen, probiert mit ihnen direkt zu sprechen und haben natürlich Übersetzer beigezogen und halt direkten Austausch gesucht. Das war eigentlich weniger problematisch, als man sich da aus der Ferne vorstellen könnte. So. Das ist zwar für die akademische Welt sozusagen eine Zone Rouge, also die dürfen da nicht hin, weil es offensichtlich irgendwie noch Kriegsgebiet ist, aber anscheinend für Künstler ist es kein Kriegsgebiet. Also man merkt, es ist eine gewisse paradoxe Sichtweise drauf, wo man hin darf, auch mit der Kunst und welche Macht die Kunst dann auch hat, um an irgendwelche Orte zu reisen. Und da sind wir dann hin, also als kleine Delegation unserer Gruppe, und haben Interviews geführt, haben Diskussionen geführt, haben geplaudert, haben zusammen Schnaps getrunken, getanzt, ganz verschiedene Sachen gemacht und probiert, irgendwie in Kontakt zu treten und rauszufinden, wie würdet ihr diese Human Remains empfangen, sozusagen. Und als Folge dann auch, was ist euer Verlangen eigentlich hier in dieser Umgebung? Daraus dann die Frage nach dem Waldgebiet.
Also es ging jetzt gar nicht mal um die Frage, ob sie das überhaupt zurückhaben wollen, sondern es ging eigentlich um die Frage, wie kann man so eine würdige Überführung dieser Human Remains realisieren?
Ganz genau. Also es ging darum, wie können wir das begleiten oder wie kann die Kunst ihre Rolle da recht werden? Also das war auch unser Austausch mit dem Humboldt-Forum zum Beispiel und mit gestandenen Museen, auch jetzt hier in Belgien oder in Deutschland, ist ganz klar, dass es natürlich an dieser würdigen, rituellen Überführung eigentlich fehlt. Es ist oft jetzt schon mittlerweile ein gewisser politischer Druck da, dass das passiert, aber dann fehlt es zum Beispiel an respektvollen Vorgängen sozusagen oder heiligen Hallen, wo diese Übergabe stattfinden kann oder wie das transportiert werden kann und, und. Also es gibt an ganz vielen Ecken gibt's große Fragen, wie man diesen Austausch und auch diese Trauerzeremonien würdevoll vollziehen kann.
Denn es geht ja tatsächlich auch noch um Trauer, die diese Menschen immer noch sozusagen umtreibt, muss man sagen, nach so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich, des Unrechts, das sie erfahren mussten. Und da spielt ja auch immer das Thema Heilung auch eine Rolle. Inwieweit ist das ein Aspekt, der auch in ihre künstlerische Arbeit einfließt?
Also die Heilung an sich ist ein interessanter Begriff, weil es natürlich, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreten, ganz verschiedenste Formen von Kodierungen und Dekodierungen aufeinandertreffen. Aus Heilung wird oft eine Gerechtigkeitsdiskussion, es ist eine offene Diskussion. Es ist ja auch in der Systematik auch der kolonialen Ausbeutung, dass das Individuum einfach nichts zählt. Also das heißt, man darf nicht vergessen, dass diese Trauer um einen Verwandten, der da zum Beispiel entführt wurde, das war gar nicht erlaubt sozusagen. Das war im Prinzip emotional auch ein vergessener Ahne. Und das war eigentlich auch das Tragische, dass im Prinzip diese Erinnerungen gar nicht übermittelt werden konnten, weil das im System der kolonialen Zeit gar nicht erlaubt war. Deswegen muss man, glaube ich, auch da wie langsame Schritte machen aufeinander zu, was das auch wirklich bedeutet. Also wir können nicht erwarten, dass wir da kommen mit unserer europäischen Kunstgruppe, mit kongolesischen Vertretern natürlich auch und da irgendwie große Heilungsprozesse anstreben, sondern das ist ein langsames Kennenlernen. Und ich glaube, es ist ganz automatisch zum Beispiel, dass jetzt daraus ein neues Stück kam, wo es dann eben um Natur geht und Respekt vor der Natur und so eine Art eine Nachhaltigkeitsdebatte, wie die Zukunft ausschaut, weil natürlich die Geschichte auch eliminiert wurde. Also ihre Geschichte wurde auch ausradiert und deswegen braucht es auch wahrscheinlich eine mehr zukunftsgewandte Sichtweise, wie wir da nach vorne schauen können.
Sie haben auch eben noch einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich, dass Sie sozusagen als Künstlerensemble aus Europa, selbst wenn es jetzt ein gemischtes Ensemble ist, es besteht ja aus europäischen Künstlerinnen und Künstlern und auch aus kongolesischen Künstlerinnen und Künstlern, selbst wenn Sie da jetzt sozusagen als gemischtes Ensemble auftauchen, dass Sie aber auch nicht da quasi den Weg vorgeben. Man könnte Ihnen ja sozusagen auch unterschieben wollen, also Sie machen jetzt sozusagen die bessere Politik, sprechen sich das so ein bisschen zu und nehmen die Dinge jetzt mal in die Hand. Also da machen Sie sich ja auch angreifbar in gewisser Weise, oder?
Total. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich in der Kunst angreifbar macht. Also ich glaube, zeige deine Wunden ist nicht umsonst sozusagen ein künstlerischer Akt, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch ein Akt des humanistischen Aufeinandertreffens, den ich so wichtig finde. Und das geht zurück auf Macht der Künste, also dass man in der Gesellschaft unterwegs ist und die Kunst als ein Ritual sieht, in der Gesellschaft tätig zu sein. Und das probiere ich immer wieder voranzubringen, dass wir da eine Verantwortung haben.
Und diese Verantwortung, wie gesagt, geht jetzt weiter in dem Sinne, dass Sie dieses Musiktheater-Ecosystems auf den Weg gebracht haben, vor einer Woche Premiere im Rahmen der Dekoloniale in Berlin im Gorki-Theater. Und jetzt touren Sie damit erst einmal durch die Schweiz. Aber eine Oper zum Klimawandel ist das nicht.
Also wichtig ist auch zum Beispiel meine Kollegin Eva Maria Bertschi und Jean-Baptiste und Kusha Kosakamwe, also meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich das zusammen mache, dass die auf jeden Fall, dass es als kollektive Messe sozusagen schon ein Reflexionsraum ist für eine ökologische Diskussion. Doch, das denke ich schon. Aber ich glaube, es hat schon viele auch historische Themen drin. Also es gibt auch viele Momente, wo wir probieren, komplexere Sachverhalte den Leuten zu übermitteln. Und Eva Maria Bertschi hat das in vielen Interviews mit Leuten probiert, auch in Worte zu fassen, mit Patrick Mutter-Theresa vom Vasa Art Center. Da steckt viel Arbeit drin, viel Übersetzung, diese Themen und die Komplexität auf eine interessante Weise in Musik und Texte zu verfassen.
Ist da für Sie sozusagen auch nochmal eine neue Dimension aufgetaucht, die Sie sozusagen in diesem Dialog auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen quasi nochmal neu gewonnen haben? Also denn ich denke mal so über dieses Thema Rettung des Regenwaldes, Raubbau auch am Regenwald, das ist ja schon eigentlich ja gefühlt seit Jahrzehnten ein Thema und es bewegt sich was, aber entscheidend verändert sich ja nicht etwas in der Haltung, sage ich jetzt mal. Was hoffen Sie durch Ihre Intervention, also die Kunst hier noch einbringen kann, erreichen zu können?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir sind ja alle erschöpft von diesen Diskussionen, haben alles schon mal gelesen und gefühlt, sind uns das alles schon bekannte Themen und ich glaube, die Dialektik, das mit Musik und auch kulturellen und popkulturellen Elementen zu verwandeln, und so, das ist schon ein großes Anliegen, da irgendwie Ideen neu zu verpacken und in neue Körper zu setzen, sodass es in den Körper mehr reingeht. Ich glaube, es ist ein Versuch, diese Themen körperlicher anders zu verfestigen. Das ist eigentlich immer in all den Dingen ein Versuch, da so eine Irritation im Kopf auch hinzukriegen, dass man plötzlich eine Rumba, ein wohlklingender Rumba hört über die schwierigsten Ökoziden und dass man im Prinzip fieseste Sachen in hübsche Gewänder passt und dadurch auch so eine Oszillation im Hirn stattfindet, die einen auch auf neue Gedanken bringt. Ich glaube, das ist der Wunsch. Das ist der utopische Wunsch dahinter.
Sehr utopisch. Man kann es ja mal versuchen. Oder ein Versuch ist es immer wert, sagen wir mal so.
Es ist das alte Prinzip Hoffnung, auf jeden Fall. Also da war Herr Bloch schon nicht ganz falsch. Es ist das, probieren irgendwie aufrechtzuerhalten und immer wieder probieren, uns das vor Augen zu führen, dass wir als Schmalnasenaffen, wir Menschen sozusagen, ja uns auch triggern lassen von, wie sagt man in der Psychologie, von Guidance, also von Attendance Guidance. Also wenn wir etwas als Bild, als Idee sehen, dann führt uns automatisch der Weg mehr in die Richtung. Und da sehe ich die wahre Macht der Kunst. Das ist in jeder kognitiven Psychologiestunde sozusagen ein Thema, dass Irritationen eben auch zum Guten dienen können. Und da sehe ich die Kunst auf jeden Fall in der Pflicht.
Jetzt hängt Ihr Engagement für den Kongo jetzt, sagen wir mal speziell, auch damit zusammen, dass Sie in Kinshasa geboren wurden, 1985, als Sohn Schweizer Entwicklungshelfer. Welche Erinnerungen haben Sie eigentlich noch an das Land?
Ja, lustigerweise nicht so viele, weil meine Eltern natürlich, als wir zurück in die Schweiz kamen, wirklich ganz viele Dia-Shows gezeigt haben. Und irgendwann, das ist eigentlich auch ein Beweis für diese Attendance Guidance, haben sich diese Dia-Shows mit meinen Erinnerungen wie so überlappt. Es gibt so eine lustige, es gibt so eine Verschmelzung von Erinnerungen und Dias. Das fand ich sehr interessant, weil man halt so viele Dia-Shows die ganze Zeit anschaut. Das heißt, ich kann das gar nicht wirklich sagen. Es sind eher Gerüche und Geräusche.
Wie alt waren Sie denn, als Sie dort weggegangen sind?
Ich war 5, glaube ich, sowas. Also ich war noch ein kleiner Stinker, Aber das Interessante war natürlich, dass das Thema Kongo halt im Tagesgespräch und in der Küche am Tisch natürlich stetig aufrecht erhalten blieb. Und Freunde, wir hatten da Freunde, es wurden Briefe geschrieben. Also es war wie eine Art Verwandtschaft, die wir da unten dann hatten, so über die Jahre. Und das hat schon etwas mit unserer Familiengeschichte auf jeden Fall gemacht.
Was genau? Können Sie das beschreiben?
Ja, ich glaube, dieses Skalieren zwischen dem Schweizer Wohlstand, so eine Art Mikrofokus gegen Makrofokus, also ein globaleres Denken, diese Parallelitäten, in dem grauenhafteste Kriege stattfinden, währenddem in der Schweiz über die Leitzinserhöhung diskutiert wird, die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen einer Rohstofffirma wie Glencore, die natürlich in der Schweiz ihren Hauptsitz hat und im Südkongo einen riesen Profit aus ihren Minen ziehen und Kobalt und seltene Erden abbauen. Und diese Verbindungen, wie das vernetzt ist, das hat mich schon als Kind natürlich stark beeinflusst und gemerkt, wie diese Verbindungen stattfinden. Also das hat mich, glaube ich, ja, bis heute ist das einer meiner wichtigsten Themen, die mich beeinflusst haben fürs Kunstmachen.
Da bekommt man einfach einen ganz anderen Blick wahrscheinlich auf die Welt. Nur mal kurz noch zur Erläuterung. Sie sind ja dann mit 5 zurück, dann mit Ihren Eltern in die Schweiz, nach Basel und sind dort auch aufgewachsen. Und haben aber dann natürlich diese Nähe zu Ihrer, ja, ein bisschen Heimat, war das dann offensichtlich schon für Sie auch der Kongo dann?
Ja, das war ganz schön. Ich war als Hausautor in Bern am Theater angefragt und meine Kollegin Eva-Maria Bertschi hatte wie mir ans Herz gelegt, wir könnten doch zurück in Kongo, weil sie damals schon mit Milo Rau da das Kongo-Tribunal gemacht hat. Und so habe ich im Prinzip mit 30 etwa meine erste größere Reise wieder machen können, wo ich dann auf ganz etwas eigeneren Füßen mit diesem Team eigentlich wie auf natürliche Weise zusammengekommen bin und da unsere erste sozusagen utopische Zukunftsentwicklung zusammen als Theaterstück geschrieben haben. Und da war eigentlich die Suppe schon gekocht, weil aus diesen Konstellationen wurde dann die nächste Produktion und die nächste Produktion und die nächste Produktion und daraus wurde dann die Group 50-50. Das hat sich im Prinzip ganz natürlich daraus ergeben.
Ja, und für Regisseur Milo Rau, da haben Sie ja auch eine Komposition geschaffen, 2020, das neue Evangelium und dann auch noch später Antigone im Amazonas. Und Sie haben ja eben nicht umsonst auch Glencore erwähnt, weil da haben Sie auch ein ganz besonderes Projekt eben gemacht, das haben Sie auch schon angeschnitten, nämlich das Minenoratorium Herkules von Lubumbashi. Und da geht es ja eben auch um diese Auseinandersetzung mit dem Schweizer Rohstoffunternehmen Glencore. Wie sind Sie denn da herangegangen? Wie haben Sie das realisiert?
Es war eigentlich ein Wunsch, eine Art Chorkonzert in einer Kobaltmine im Südkongo zu organisieren und ein Händel-Oratorium über Herkules auf die Gegebenheiten vor Ort umzuschreiben, auf Swahili. Und das haben wir dann auch gemacht mit dem Podiumfestival Esslingen zusammen. Und das war eine extrem fruchtende Erfahrung für mich, auch diese Welten zusammenzubringen und diese Künstlerinnen und Künstler zusammenzubringen, den Chor in Lubumbashi da in die Mine zu kriegen. Also es ist ein Chor aus Lubumbashi, der mit mir dann diese Konzernchoräle einstudiert hat. Und wir sind damit dann als hybrides Format in Kongo wie auch in Europa auf Tour gegangen. Und das war eigentlich schon ein sehr wichtiges Projekt für mich. Ja.
Hat das denn so einfach ohne weiteres funktioniert? Also dass Sie da einfach in diese Minen gehen konnten und da diesen, also man sieht das ja auch wunderbar auf ihrer Homepage oder man kann es auch im Internet eben sehen, wie dann dieser Chor dort steht, im Hintergrund ist diese Mine und die singen dann. War das ohne weiteres möglich?
Ja, wir hatten halt das große Glück, dass wir immer Leute vor Ort hatten, die uns mächtig geholfen haben. Das war jetzt im speziellen Fall ein Journalist, der uns geholfen hat, der Lucien Carusi, in diese Mine reinzukommen. Und der hat dann auch immer sehr interessant und sehr geschickt auch gewusst, wie er dieses Potenzial der Kunst diesen Minenbesitzern auch verkaufen kann. Dass das halt eben ein kleines Kunstprojekt ist und dass man da jetzt keine größeren journalistischen Auswertungen erwarten muss. Und ich mit meinem Bart und langen Haaren sei da ja eh dieser komische Künstlerfreak und so, der da jetzt rein darf. Und das, da müsste man sich gar keine Sorgen machen und so. Also die Kunst ist auch ein Schutzmantel, da mit diesen Mächtigsten in Kontakt zu treten. Das finde ich auch immer wieder interessant.
Tatsächlich aber sah das natürlich ein bisschen anders aus, denn sie haben natürlich auch sehr deutlich Kritik geübt auf ihre Art und Weise an den Zuständen, auch an den Arbeitsbedingungen, die dort vorherrschen.
Auf jeden Fall. Und auch als wir das dann in Lubumbashi aufgeführt haben, in so einem Theater, saß der Gouverneur in der ersten Reihe und wurde vom Publikum von hinten ausgebuht, weil da ganz klar Kritik an ihm im Stück vorkam. Also es waren schon auch brenzlige Momente im Spiel. Und das ist aber interessant, weil die Kunst da auch einen so bisschen so ein Schutzgewand anlegt und einen da wieder heil rausholt. Und wir mussten natürlich auch immer schauen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Kongo natürlich da auch genauso in sicheren Gewässern sind.
Also für die hatte das jetzt keine Folgen in dem Sinne, dass sie dann hinterher vielleicht sogar um ihren Arbeitsplatz fürchten mussten?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen, nein.
Es hat aber auch nichts verändert oder vielleicht doch an den Arbeitsbedingungen, also dass vielleicht die Arbeitszeiten nicht mehr so dramatisch sind?
Jetzt in dem Bezug mit Glencore?
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass wir mit unserer Minenoper diesen Riesenkonzern wirklich ins Schwanken gebracht haben. Es hat einzig dazu geführt, dass sie mich kontaktiert haben, dass sie mich treffen wollten, dass sie mich da runterfliegen wollten und zeigen wollten, was für schöne Spitäler und Schulen sie da unten bauen und so eine Art Greenwashing, Whitewashing sozusagen stattfindet. Ich glaube, es hat insofern dazu geführt, dass nachher der Kollege Milo Rau eigentlich mit dem, ich glaube, als Weiterführung unserer Arbeit so eine Art Glencore-Oper mit Justis nachher noch weitergeführt hat. Also es scheint wie so eine Tradition offen zu treten, damit man ihnen ständig so ein bisschen, sie ständig beobachtet und ihnen auch ein bisschen auf der Lauer ist. Und ich denke, das ist schon ein schönes Mittel, also die Kunst da in ihre Pflichten zu nehmen.
Ja, das würde sich dann wieder mit dem decken, was Sie eingangs gesagt haben, so ein bisschen die Kunst als Wächterin, ob gewisse Vorgänge eben wie jetzt zum Beispiel bei der Rückgabe von kolonialem Raubgut oder eben in dem Fall konkret der Human Remains, dass man da so ein bisschen diesen Beobachterposten einnimmt und den Oberen da entsprechend auf die Finger schaut, ob das alles irgendwie auch so läuft, wie es manchmal angekündigt wurde. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Funktion, die Sie da beschrieben haben.
Ja, doch, ich finde diese Beobachterposition extrem wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, dass das Irritative drin stattfindet. Also wenn man diese Werke anschaut, dann ist das nie eindimensional. Also es geht immer auch um die Komplexität der ganzen Situation, ohne sozusagen nicht auf der Seite der Schwächeren zu sein. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig in dieser Herangehensweise.
Ich würde noch mal auf etwas eingehen wollen, was Sie auch noch mal so erwähnt haben nebenbei. Also dieses Thema, dass wir ja gerade in Zeiten leben, die sehr polarisieren, auch die für sehr viel Unruhe natürlich sorgen, wissen wir. Also Stichwort Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost. Und die Menschen beunruhigen einfach, was, also jetzt hier in Europa natürlich oder in Deutschland oder in der Schweiz, was dort alles, was noch daraus entstehen könnte. Und dass es so eine gewisse Orientierungslosigkeit gibt und dann vielleicht auch die Suche nach klaren Antworten, die ihnen dann teilweise auch vermittelt werden oder angeboten werden. Also diese Gleichzeitigkeit, wir gehen eben ins Theater oder in die Oper, wir hören uns Konzerte an, die Musik spielt und auf der anderen Seite ist da eben der Krieg. Wie gehen Sie mit diesen Parallelitäten um?
Ich finde das ganz schwer zu akzeptieren, also dass Krieg ist und dass wir Kunst machen. Muss mich da auch immer wieder aufrappeln, da einen weiteren Schritt zu machen. Ich glaube, die Rettung ist für mich immer das Kollektiv, das Zusammenarbeiten, das Kontakt aufnehmen und halt probieren, an die Menschlichkeit zu appellieren. So, das ist so ein bisschen meine Kirche, so meine Kunstkirche. Und wie wir uns probieren, trotzdem in einer Art Perversion die Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Weil natürlich macht man sich angreifbar, aber das ist ja das, worauf sich der ganze Faschismus setzt, dass man daran nicht mehr glaubt. Und da sehe ich einen Zynismus, der sich breit macht, der schwierig zu akzeptieren ist. Und den sehe ich in meinem Freundeskreis, den sehe ich bei den intelligentesten Leuten. Dass der Angriff ja immer ist, ja, du kannst gut reden, bevor sozusagen der eigentliche Anspruch an Transzendenz und an Heilung und an Vergebung überhaupt im Raum steht.
Wie merken Sie das zum Beispiel? Also was für Diskussionen führen Sie da mit anderen Kunstschaffenden oder mit Ihren Freunden oder im Freundeskreis, besser gesagt?
Ich glaube, ein Absprechen an die Wirkung der Kunst, also es geht zurück in ein formalistisches Denken oder eben dieses, wir können ja eh nichts ändern. Also was machen wir dann? Dann wird es im Prinzip wieder geht's zurück in kleinste Themen aus der selbstreferenziellen Ecke. aus einer privilegierten Sichtweise. Und da sehe ich halt auf jeden Fall heute gerade einen großen Bedarf. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo sich alle wieder ein bisschen einkapseln, die Grenzen hochziehen, so eine Art Rückführung auf uns selbst. Und da steckt zum Beispiel jetzt gerade dieser Gedanke in einer transglobalen Zusammenarbeit mit Afrika, große Diskussion zu schüren. Das war vor 4 Jahren schon ganz anders. Das war vor 5 Jahren viel stärker. Jetzt merkt man auch klar wieder, dass da eine Art Limitation ist, was das Interesse für den anderen wirklich angeht. Und das spüre ich schon. Also in der Gesellschaft, das spüren wir, dass man eher sich jetzt mal sehr um sich selbst kümmert.
Ja, es ist so ein bisschen die Sehnsucht natürlich da, also sich zurückzuziehen und die Sehnsucht nach einer heilen Welt auch so ein bisschen. Und diese Diskussion wird ja auch in der Kultur oder generell in der Kunstszene geführt. Also muss Kunst eine Antwort geben auf aktuelle Herausforderungen und Gegebenheiten. Das wird ja unterschiedlich diskutiert. Zum Beispiel in der klassischen Musik gerade gibt es eine Szene, die sagt, nee, das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind dafür da, ein gutes Konzert zu machen, eine gute Interpretation zu machen. Also Sie sehen das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, das haben wir schon mehrmals so erlebt. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da ein bisschen das aufeinanderprallen lässt. Diese reine Interpretationsfrage, jetzt vor allem in der klassischen Welt, wo, wenn wir da unterwegs sind, die ergibt sich, glaube ich, also eine Legitimationsfrage ergibt sich, glaube ich, wirklich nicht mehr so im gleichen Maße. Also da bin ich schon eher auf einer schlingensiefschen Radikalität.
Schlingensief ist ein gutes Stichwort. Also ich habe mir eingangs mal überlegt, ob ich Ihnen den Titel geben sollte, der Schweizer Schlingensief, weil Sie ja ähnlich irritierend mit Ihrer Kunst unterwegs sind.
Ja, ich hoffe doch. Ich denke, es ist natürlich nicht das Gleiche heutzutage. Niemand kann da irgendwas ansatzweise an ihn rankommen. Aber ich muss dazu schnell beifügen, dass ich als 10-jähriges Kind in Basel ein schönes Erlebnis hatte mit ihm, als ich am Bahnhof mit dem Kinderchor gesungen habe und er am badischen Bahnhof ausgestiegen ist und den neuen Staat verkündet hat und eine neue Menschenrechtscharta. Und ich war so beeindruckt von diesem Typen, dass ich meine Lehrerin gefragt habe, wer ist dieser Mensch, was macht er hier? Ist das alles wahr? Was soll das? Ich habe meine Mutter gefragt, die haben keine Antworten gewusst. Und ich fand das so inspirierend auch, welche Irritation so ein Künstler in die Welt setzen kann, was solche Menschen zum Denken gebracht hat, wie meine Mutter und meine Chorlehrerin. Und das hat sich schon verfestigt über all die Jahre, wo ich mit verschiedensten Leuten arbeiten durfte, dass es eine subversive Form auf jeden Fall in der Gesellschaft geben darf, in der Kunst. Die muss nicht immer in allen Radikalitäten stattfinden, aber die muss da sein, denke ich. Also das ist schon wichtig.
Und ich denke mal, Sie haben auch viele Leute irritiert, als Sie sich zur Wahl zum Basler Bürgermeister haben aufstellen lassen 2012. War das nur so ein Joke?
Ja, nein, das war eigentlich eine ganz klare Ansage. Mehr Mut, Chaos und Lockerheit für Basel. Ich habe das als seriöse Kampagne, haben wir das mit einem Komitee, wie man in der Schweiz so schön sagt, gefahren und haben auch tolle Stimmzahlen hingekriegt. Und das war schon interessant, anhand von dieser Doppelfunktion als Popkünstler wie auch als Bürgermeisterkandidat diese Erfahrungen zu sammeln und auf dieser Schlittschuhbahn sozusagen zu skaten und zu schauen, was ist das für eine irre Umgebung und was für ein Theater und was für eine Performance eigentlich auch diese Politiker machen. Und da haben wir schon teilweise ganz schön gepunktet. Das war interessant, auch mit Politikerinnen und Politikern, auf denen man dann so auf Panels sitzt. Und ich habe ja immer auch gesagt, dass ich auf jeden Fall nicht dossierstichfest bin, bis zu dem Tag, wo ich gewählt werde. Und auch diese offenen Fragen daraus, das war sehr interessant.
Sie haben ja gerade gesagt, Lockerheit war so für Sie ganz wichtig. Warum muss sich Basel einfach ein bisschen lockerer machen aus Ihrer Perspektive?
Ja, unbedingt. Also es steckt jetzt da auch gerade eine tolle Initiative von meinen Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel die Kulturförderung ausgeschüttet wird. Und da muss sich Basel auf jeden Fall lockerer machen, dass sie sich nicht nur so in ihren musealen Tempeln und ihren symphonischen Konstrukten sozusagen festigt. Es ist ganz gut, neue Auslegeordnungen anzudenken.
Auslegeordnungen?
Ja, weil das Bedürfnis der Gesellschaft ändert sich über Zeit. Also Ich glaube, man muss auch in der Klassik, wenn man jetzt auf die Klassik nochmal anspricht, wegen der Interpretationspflicht sozusagen, muss man schauen, wie die Menschheit auch soziologisch, also wie das im Prinzip von dann geht und wie sich die Menschheit entwickelt und was da stattfindet, wie die Leute heute Musik hören, wie sie sich erholen, was für Traditionsrituale in der Gesellschaft wirklich dazu dienen, dass Leute sich entspannen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Und da gibt es manchmal nicht die alten Antworten aus dem letzten Jahrhundert.
Sie finden auch immer neue Antworten. Interessant finde ich nämlich auch in dem Zusammenhang, weil Sie nochmal die Klassik erwähnt haben, ein ganz aktuelles Projekt auch aus diesem Jahr, das Requiem für Alice Weidel eigentlich ist das gedacht, für die AfD-Frontfrau. Und es war Teil eines Kunstprojekts gegen Rechtsextremismus, das das Podium Esslingen für zeitgenössische Musik in Auftrag gegeben hatte. Was hat Sie denn da veranlasst, jetzt ausgerechnet ein Requiem zu machen, also ein Trauermusik?
Was hat Sie geritten? Ja, ich glaube, die Idee, dass jeder sozusagen ein Lebensende hat, das hat mich schon länger beschäftigt. Also Requien an sich, Oratorien und Requien, also haben mich schon länger beschäftigt. Und das Zuschreiben der Kunst auf eine zukünftige Version dieser Person, die sich zurückblickend entschuldigt für das, was sie veranstaltet hat. Also das Requiem für alles spielt in der Zukunft und man sieht eine ältere Dame, die sich auch, nachdem sie ihre Rede von 2024 sich im Fernsehen nochmal anschaut, in einer Arie entschuldigt für das, was sie damals gesagt hat und welch Elend sie gestreut hat. Und ich denke, da geht es zurück auf diese irritative Potenziale, die wir haben, um solche Momente in der Kunst zu verfestigen und auch zu tätigen und zu bebildern, dass wir eben den Mächtigen und den Entscheidungsträgern halt gegenüber sind.
Und interessant, dieses Requiem besteht eben aus zwei Teilen, dieses Miserere, also am Anfang ihre Haushaltsrede, die sie im Januar gehalten hat im Deutschen Bundestag, die sie da sich im Fernsehen eigentlich anguckt, diese gealterte Alice Weidel. Und dann eben dieses Kyrie, wo sie dann im Prinzip zutiefst bereut, wie Sie schon sagen, und auch zutiefst erschüttert ist von dem, was sie dort gesagt hat. Das ist ja so ein Ausblick in die Zukunft. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie ohnehin auch mit der Brigade Futur 3 unterwegs sind. Das ist auch nochmal so ein Projekt von Ihnen.
Ja, also die utopischen Bilder, das war ja auch schon im Kongo damals mit dieser Künstlergruppe ein großes Thema. Also dass es Vorausschauen in die Zukunft, die es noch nicht gibt, dass das ein Mittel ist der Kunst, halt den Mächtigen auch etwas vorzuhalten. Also es ist ein altes Mittel und ich finde es interessant, dass wir mit einem Zukunftsblick, mit einem hypothetischen Zukunftsblick eigentlich ein Mittel in der Hand haben, uns Bilder zu kreieren, die eben eine utopische Strahlkraft haben. Und das geht zurück auf diese psychologischen Funktionen, dass wir halt diese Triggers, wir brauchen dieses Imaginäre, weil wir können nicht nur dystopische Bilder in uns rumschleppen und hoffen, dass alles bunter wird und alles wieder besser. Wir brauchen diese utopischen Bilder, die uns in die Richtung lotsen, in der die Sachen auch wieder mehr im Einklang mit der Natur, mit den humanistischen Grundrechten sind. Und da geht's nicht ohne Idealbilder, glaube ich.
Was für ein Bild haben Sie, wenn Sie jetzt auf die momentane quasi Entwicklung auch in ganz Europa schauen? Wir erleben ja, wie gesagt, diese Polarisierung der Gesellschaft in so Extreme. Wir erleben überall ein Erstarken der Rechten, so ein traditionelles Rollback auch in gewissen Vorstellungen von Gesellschaft, von Frauen zum Beispiel, Frauenrollen überhaupt, auch von Minderheiten. Wie reagieren Sie darauf als Künstler?
Stetige Versuche. Es ist schon Sisyphus. Man rollt und rollt den Stein, also, und das in verschiedensten Formationen. Aber ich glaube, es ist auch so eine Art ein Aufrechterhalten. Also das Prinzip Hoffnung, gehe ich da zurück zu Ernst Bloch. Also man probiert, das Prinzip Hoffnung als ein kultureller Wert in der Gesellschaft zu verankern. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage genau beantwortet, aber ich glaube schon, dass wir in dieser Dichotomie zwischen dystopischen Zuständen und Zukunftsbildern irgendwie trotzdem uns bewegen müssen. Und so kleine humanistische Kapellen bauen müssen, die uns als Gesellschaft wieder zusammenführen. Und da hilft mir zumindest immer wieder die Musik, weil ich da Momente bauen kann, die ins Physische gehen, die in den Körper gehen.
Ist das eigentlich mehr klassische Musik oder mehr auch Popmusik? Denn Sie sind ja auch Sänger und Frontman der Bianca Story, The Bianca Story. Mit der Band sind Sie ja sehr schnell auch dann außerhalb von Basel berühmt geworden. Sind Sie eigentlich noch mit der Band unterwegs oder ist die Band noch unterwegs?
Die Band ist gerade nicht unterwegs, aber ich bin schon mit Bands unterwegs. Aber die Band hat mich geformt. Bianca Story war ein sehr, sehr wichtiges Projekt für mich, ja.
Bianca ist kein Name, habe ich gelesen, sondern es ist einfach, also kein Frauenname, sondern es beschreibt einfach nur das Wort für weiß eigentlich.
Das ist die Carte Blanche, ja.
Und das war aus welchem Grund so?
Das war eigentlich eine Kunstband. Also es war eine sehr Art-Pop-Band mit Kunststudentinnen und Kunststudenten, die sich klassisch aus dem Kunststudium gegründet hat. Und da haben wir ziemlich schnell tolle Sachen machen dürfen. Es hat viel Spaß gemacht. Also ich bin mit diesen Leuten noch sehr, sehr eng befreundet und daraus sind richtig tolle Kunstfreundschaften entstanden.
Ja, ich meine, Sie haben ja auch in den Abbey Road Studios dann damals auch produziert sogar. Ja, das ist ein riesen Aufmerksamkeitsfaktor gewesen.
Ja, man munkelt. Ja, wir haben auch ganz tolle Versuche probiert, sogar ein bisschen vor Wu-Tang Clan, dass wir so ein Unikat-Album versteigert haben. Da ging es ums Original. Das war auch ein total schöner Moment, wo wir so ein Original im Kunstmuseum versteigert haben.
Also da haben Sie praktisch von einem Album nur eine Kopie angefertigt.
Genau, es ging darum, so eine Art ein Original und dann die Postkarte sozusagen war dann die MP3. Also es ging um die Frage des Originals. Es war immer schon ein sehr holistischer Ansatz, wie wir mit Popmusik umgehen. Deswegen war im Prinzip der Weg schon geebnet, dass wir alle von dieser Band irgendwie unsere Wege in die Kunst auch finden.
Und das war für Sie dann auch die Rampe, dort weiterzumachen?
Ja, schon. Also es hat sich alles in verschiedene Richtungen entwickelt. Das, was ich ganz extrem dankbar bin. Jetzt auch, wo ich wieder in der Oper stattfinde, im Jazz. Ich probiere mich da nicht zu arg einzugliedern. Jetzt nächstes Jahr mache ich eine Popband zum Thema Liebe in Wien. Das ist, glaube ich, ganz gut, so eine Art Postgenre aufrechtzuerhalten. Das ist in unseren breiten Kreisen leider nicht so zelebriert, aber ich denke, das sollte man ein bisschen mehr feiern.
Ein spezielles Projekt zum Thema Liebe. Was genau ist das?
Ja, ich glaube, die Idee war immer halt, das Konzert als Ritual und als Kapelle zu sehen. Und jetzt sind wir gerade dran für die Festwochen in Wien. Gründen wir eine Band. Love heißt die bis jetzt. Und da haben wir jetzt ein Casting ausgeschrieben, wo Leute sich bewerben können, Musikerinnen und Musiker, die etwas mit dem Thema Liebe, so auch tiefgehend was zu tun haben. Die sollen sich bewerben. Und jetzt sind wir überrannt worden mit 90 Bewerbungen. Und es wird wahnsinnig interessant, da so eine Art Caravan of Love daraus zu bilden und mit denen auch wirklich dann durch Europa auf Tour zu gehen. Das geht so eine Art Healing Ritual. Also es gibt die Idee ist eine Art Konzert, was auch als Heilungsritual, wo Leute kommen können und ihren alten Liebeskummer mitbringen können. Und wir probieren halt mit lauter Musik und Texten und aufeinander zugehen, halt so eine Art Pop-Show, Pop-Concert mit Healing-Ritual durch Europa zu touren. Eigentlich wie im Mittelalter, wo im Prinzip Künstler von Stadt zu Stadt getourt sind mit ihrer Mission, was sie da erreichen wollen. Und die Love Band ist jetzt im Prinzip die erste Auskopplung von diesem Zyklus. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir werden auch eben da in den Wiener Festwochen 5 Late-Night-Shows machen und da immer verschiedene Gäste einladen, Priesterinnen. Wir werden heiraten, wir werden Schamaninnen heiraten, wir werden Expertinnen dabei haben. Und das wird, glaube ich, eine sehr runde, schöne Sache. Da freue ich mich sehr drauf.
Das ist aber ein Projekt fürs nächste Jahr.
Ja, das wird nächstes Jahr, genau.
Aber was heißt denn tiefgehend? Sie haben das eben so besonders betont. Also das hätte ich jetzt gern gewusst, welche Kriterien Sie da anlegen, wenn Sie bei so einer Castingshow sind und dann quasi sich vor Augen halten, dann könnte es noch tiefer gehen. Also was meinen Sie damit genau?
Ja, ich glaube, das geht darauf, dass ich auf Touren halt viele Musikerinnen und Musiker so im Gespräch, im Tourbus kommt man ins Gespräch und da merkt man, was für verrückteste Geschichten diese Leute, die so viel Reisen erlebt haben und was für verrückte Liebesgeschichten oder Hassgeschichten oder Versöhnungsgeschichten irgendwie da im Spiel sind. Und da geht es natürlich schon darum, im Prinzip Leute in ein Team zu kriegen, die bereit sind, diese Geschichten so authentisch wie möglich mit Popsongs oder auch Gesprächen an die Leute zu bringen, sodass man so eine Art authentische Herangehensweise aufeinander zu hinkriegt in einem Saal, wo Leute kommen, weil sie sich auch irgendwas erhoffen.
Herzlichen Dank an Elia Rediger, Schweizer Künstler, Komponist, Musiker und vieles mehr. Und vieles von ihm werden wir sicherlich noch hören. Herzlichen Dank, Herr Rediger.
Vielen Dank für die Zeit.